Ja, ich grüße euch auch alle ganz herzlich im Namen von Jesus. Schön, dass du da bist, dass sie da sind, dass ihr da seid. Grüß doch deinen Nachbarn rechts und links mit einem freundlichen Lächeln. Sag ihm, Gott segne dich. Muss ja nicht schreien, aber ja, Gott ist da. Glauben wir das? Wir haben es gesungen und das ist der Grund, warum wir hier sind, weil wir es auch glauben und so auch leben möchten. Und wenn wir jetzt sein Wort betrachten wollen, dann glauben wir, dass das Wort Gottes lebendig ist. Sonst würden wir es nicht tun. Wenn es tot wäre, dann wäre es verlorene Zeit, vergeudete Zeit. Aber wir glauben, dass es lebendig ist und dass es Nahrung ist, dass es dir und mir Leben bringt. Und dass wir neben unserem Körper, unserem physischen Menschen nicht nur eine Seele haben, da sind sie ja sicher alle einig. Ist nur die Frage, wie man Seele definiert. Aber auch einen Geist haben, der Nahrung braucht, der von Gott ist und zu Gott geht. Der Mensch ist eine lebendige Seele, ein ewiges Wesen, Geschöpf Gottes. Und ganz besonders wir, die wir Jesus kennengelernt haben, die Bibel nennt es von neuem geboren. Wir brauchen Nahrung, unser Geist braucht Nahrung, unsere Seele braucht Nahrung. Deswegen betrachten wir ganz bewusst Gottes Wort, deswegen hören wir sein Wort, weil wir glauben, dass sein Wort Nahrung ist. Jesus selber hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Und er ist natürlich als Person, meint er sich, nicht nur seine Worte, aber ganz besonders auch seine Worte, sie sind Leben, Kraft und Leben. Aber wir ernähren uns, wenn wir ihn anbeten, wenn wir zu ihm beten, wenn wir ihm singen. Aber ganz besonders, wenn wir uns von ihm zurechtbringen lassen, wenn wir sein Wort empfangen. Das wollen wir tun heute. Ein Thema von mir, das würde ich benennen als Veränderungen, als geistliche Notwendigkeit. Oder mit Veränderungen leben. Noch einmal, Veränderungen als geistliche Notwendigkeit. Oder leben mit Veränderungen. Wenn ich jetzt fragen würde, wer liebt Veränderungen? Okay, müsst ihr nicht strecken. Also, man kann natürlich sagen, wir lieben die Langeweile nicht, aber vielleicht lieben wir doch die Routine. Und wenn ich ehrlich sein darf, und ich bin mal ehrlich, ich mag nicht so zu viele Veränderungen. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die jedes Jahr ihre Kfz-Versicherung wechseln, nur weil es ein bisschen günstiger geht. Und ich liebe es, wenn auch im Büro alles gut läuft und normal läuft. Und eigentlich ist es für mich eher ein Stress, wenn ich Dinge ändern muss. Aber gut, bei uns in unserer Branche geht es leider nicht anders. Steuern, Versicherungen, Sozialversicherungen, Abgaben. Da kommt so viel immer wieder Neues auf uns zu. Da sind wir gezwungen, Dinge zu verändern. Und ich merke, das kostet manchmal richtig viel Energie und Zeit. Und das ist der Grund, warum ich sie eigentlich nicht so mag, nicht so begeistert bin von Veränderungen. Nun, wir leben immer noch in einer besonderen Zeit, das wissen wir. Und manchmal zwingt uns das Leben zu Veränderungen oder diese Zeiten, die nennt man auch Krisen. Und jede Krise hat auf jeden Fall eines, was sie garantiert hat, nämlich einen Zwang zu Veränderungen, einen Zwang, sich zu verändern. Aber manchmal ist es auch Gott selbst, der Veränderungen initiiert, der möchte, dass wir uns verändern. Und um solche Veränderungen geht es jetzt in erster Linie in der Botschaft. Aber wir werden versuchen, sie auch auf unseren Alltag anzuwenden. Also Veränderungen als geistliche Notwendigkeit. Wir lesen als Ausgangstext Johannes 4, die Verse 25 bis 27. Johannes 4, 25 bis 27. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Über diese Stelle hatten wir vor nicht langer Zeit schon über dieses Kapitel, über dieses Ereignis eine Predigt gehört. Über diese Frau, die nicht mit Namen genannt wird, aber wir wissen, es ist eine Frau, sie wird als samaritische Frau benannt. In Vers 3 und 4, da lesen wir, dass Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen, heißt es da am Anfang des Kapitels. Und hier in Sychar machen sie Station, mitten im Nirgendwo. Und Johannes, weil der Ort nicht so bekannt war, musste Johannes erklären, wohin er hingehört. Du kannst nachlesen in der Bibel, also nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Also es wird hier als Stadt genannt, aber die war wohl nicht so geläufig, dass die damaligen Leser sofort wussten, oh, das ist Finningen-Schwenningen. Gestern war ich kurz bei Geschwistern in der Schweiz. Und naja, mit Trottweil konnten viele nichts anfangen, komischerweise. Finningen-Schwenningen war schon bekannter. Okay, und Johannes schreibt hier darüber und Jesus geht mit seinen Jüngern durch Samarien, nach Galiläa und sie machen Station in einer Stadt oder Ort, Dorf. Und das ist keine bekannte Stadt, so bedarf einer Beschreibung bei Google, dass man sie auch findet, wie auch immer. Und Jesus musste, heißt es, hier durch Samarien reisen. Das heißt, es war natürlich geografisch sozusagen eine Notwendigkeit, aber ich möchte es auch so auslegen, dass Jesus vom Geist her geleitet war und musste da Station machen. Genauso wie es heißt, der Geist Gottes zog Jesus oder führte ihn in die Wüste, wo er 40 Tage war. Genauso würde ich diese Stelle verstehen wollen, dass Jesus hier nicht einfach Station gemacht hat mittags, weil es eben Mittag war und Pause nötig war, sondern weil er wusste, da ist jetzt was dran vom Geist Gottes, da passiert was. Nun, es ist Mittag, die Jünger gehen einkaufen. Und Jesus sitzt da am Brunnen und die Jünger kommen zurück und sie wundern sich, heißt es. Weil Jesus unterhält sich nämlich mit einer Frau. Und nicht nur mit einer Frau, das war ja schon sehr unkonventionell, nicht gebräuchlich, sondern auch noch mit einer samaritischen Frau. Und wer die Bibel kennt, der weiß, dass die Juden und die sogenannten Samaritern, die waren einander nicht grün. Sie waren sich nicht grün. Die haben einander, beziehungsweise eigentlich ging es von den Juden aus, sie haben die Samariter verachtet. Samariter waren ein Mischvolk. Nach der Eroberung Samarias, das war das Nordreich, haben die Assyrer einen großen Teil der israelitischen Bevölkerung weggeführt und stattdessen fremde Menschen aus Teilen des Assyrischen Reiches angesiedelt. So, das war zwar gehörte zum Gebiet des alten Israels, aber es waren keine richtigen Juden, keine richtigen Israeliten für die echten Israeliten. Deswegen wurden sie verachtet. Sie gehörten nicht wirklich zum Volk Gottes, auch wenn sie wie diese Frau und wie die anderen aus ihrem Volk auf den Messias auch gewartet haben. So, das ist der sozusagen die Beschreibung der Situation da. Und wie gesagt, Jesus ist da am Brunnen und er wartet eigentlich auf diese Frau, weil er weiß, das ist jetzt sein Platz. Die Jünger gehen und kaufen ein und kommen zurück und sind verwundert, heißt es hier. Gib mir zu trinken. Jesus fängt das Gespräch mit ihr an. Wie gesagt, es war unüblich, gerade bei den Juden mit Frauen zu reden, alleine erst recht, und mit Ausländischen oder nicht, die zum Volk Gottes gehörenden, dreimal nicht. Jesus bricht mit diesen Konventionen und fängt das Gespräch mit ihr an. Und wir wissen, dass diese Frau zur Mittagszeit alleine zum Brunnen kam. Das war ja kein Zufall. Normalerweise, die Zeit zum Brunnen zu gehen und Wasser zu schöpfen, die war morgens und abends. Das war so die Zeit, wenn es kühler war. Und dass diese Frau alleine mittags in der Mittagshitze zum Brunnen geht, das hatte so seinen Grund, weil sie war schon eine besondere Frau in dem Ort. Die Jünger kommen und sehen, dass Jesus etwas Ungewöhnliches, etwas tut, was sich nicht gehört in der damaligen Zeit, in ihren Kreisen. Und sie erkennen aber nicht die Chance, die Jesus gesehen hat durch den Geist Gottes in dieser Situation. Ich frage mich, hätten die Jünger das Gespräch mit der Frau angefangen, wenn sie da gewesen wären und Jesus nicht? Ich vermute nicht, weil es eben sich nicht gehört hat. Und diese Frau, nach außen hin trat sie selbstbewusst auf, aber hinter der Fassade der Unabhängigkeit verbirgt sich ein tiefes Bedürfnis nach Liebe und Geborgenheit, die Frau an der falschen Stelle gesucht hat. Als sie mit Jesus dann weiter spricht, sagt Jesus zu ihr, ruf deinen Mann. Da unterhalten wir uns zusammen weiter und dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Und Jesus offenbart ihr Problem, ihr wirkliches Problem. Ja, du hast richtig gesagt, du hast 5 Männer gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das war eine Person, die das ganze Leben auf der Suche nach Liebe war, nach angenommen sein, nach Anerkennung. Und sie hat sie an der falschen Stelle gesucht. Sie hat sie als Frau bei den Männern gesucht. 5 hat sie, von 5 war sie enttäuscht. Den 6. wollte sie erst gar nicht heiraten. Vielleicht war sie 5-mal verheiratet, ich weiß es nicht. Ist ja heute mit Sicherheit nicht unbekannt. Nach dem ersten Scheitern verzichtet man auf das Bund der Ehe, weil es ja sowieso nichts bringt. Sie lebte jetzt mit dem 6. Mann so zusammen. Aber das tiefe Bedürfnis, das sie hatte, das wurde nicht gestillt durch diese Menschen, von denen sie das erwartet hat. Und für Jesus war das eine Chance. Eine Chance, dass nicht nur eine Frau, ein Mensch Gott kennenlernt, sondern eine ganze Ortschaft. Wir lesen dann weiter, als Jesus mit ihr sozusagen zu Ende gesprochen hat. Sie erkennt, das ist der Messias, das ist der Christus, auf den wir warten. Sie rennt zurück ins Dorf und kommt mit den Menschen zusammen. Und viele nehmen da Jesus an, glauben an Jesus. Eine ungewöhnliche Situation für die Jünger neu, für die Jünger so neu, dass sie sich verwundern, aber nicht wagen, Jesus zu fragen, was machst du? Vielleicht aus Respekt. Und sie müssen lernen, Jesus lehrt sie eine Lektion, tiefer zu schauen. Nicht nur das zu sehen, was man so tut und nicht tut, sondern die Chance von Gott her zu sehen. Was ist von Gott her dran in dieser Situation? Also die Lektion, die die Jünger lernen mussten, Gott liebt nicht nur die Juden, nicht nur das Kern Israel, zu dem sie sich zugehörig fühlten, sondern er liebt auch dieses Mischvolk, das sie nicht mehr zu ihrem Gottesvolk rechneten. Er liebt diese samaritischen Männer und Frauen und er liebt sogar diese Menschen, die wir vielleicht als gescheiterte Existenzen betrachten würden oder als große Sünder. Wer am Mittwoch da war, Dave hat ja einige Beispiele gebracht und einige Fragen gestellt, die jeder selbst beantworten darf, so zu bestimmten Personengruppen, wie wir sie einschätzen und wie wir uns vielleicht ihnen gegenüber verhalten würden. Und auch wenn wir in der modernen Zeit vielleicht sagen, wir haben keine Vorurteile, für uns sind alle Menschen gleich, ist es doch nicht so. Und wenn wir uns vielleicht unser Leben näher anschauen, dann wissen wir, das stimmt. Wir haben auch im 21. Jahrhundert haben wir unsere Vorstellungen wie von richtig und falsch und von richtigen Lebenswandel und falschem. Und diese Frau war auch nach dem damaligen Maßstab nicht nur eine Sünderin, eine große Sünderin. Sie hat das nicht auf die Reihe gekriegt, auch mit dem 6. Mann nicht. Und Jesus liebt auch diese Menschen und zieht sie zu sich Und sie freut sich, dass sie diesen, für sie ist es ein freudiges Ereignis. Jesus offenbart ihr ihre Schuld und ihr Bedürfnis und dass sie es an der falschen Stelle sucht. Und das heißt, sie rennt weg, aber nicht, weil sie sich bloßgestellt fühlt, sondern voller Freude und ruft die anderen. Also sie nimmt diese Gelegenheit wahr und nimmt diese Chance wahr, damit ihr Leben verändert wird. Wir lesen weiter nichts mehr von dieser Frau und von diesen Menschen. Weiß ich nicht, ob da vielleicht nachher eine erste Gemeinde entstanden ist in der Ortschaft, wir wissen es nicht. Aber wir lesen, dass viele gläubig wurden an Jesus, sie erkannten, er ist der Messias. Und das bleibt nicht ohne Veränderung. Also jede Veränderung birgt auch eine Chance. Für die Jünger, ich weiß nicht, ob die Jünger ohne Jesus das die Chance erkannt hätten, ich vermute nicht. Sie hätten nicht das Gespräch angefangen mit der Frau. Wenn ich mein Leben anschaue, merke ich auch, ich habe meine Regeln, das, was ich für gut und richtig halte. Und wenn es unschicklich wäre, hier das Gespräch mit einer Frau anzufangen, hätte ich es wahrscheinlich nicht getan. Aber die Lektion, die die Jünger gelernt haben, tiefer zu schauen, sich von Geist Gottes lenken zu lassen und zu sehen, was Gott gerade tun möchte. Für dich als Anregung, wenn du dich mehr als diese Frau siehst, oder vielleicht nicht so, aber als Mensch, der ungestilltes Bedürfnis hat und es an der falschen Stelle sucht, dann hast du heute die Chance, dein Leben zu verändern oder Jesus anzunehmen, und er wird es verändern. Wir haben es schon gesungen, er verändert Leben. Er ist es, der uns zeigen kann, nicht nur wo die Schwächen, wo die Schuld ist, sondern der uns heil machen kann. Und das lesen wir gerade in den Evangelien und in der Apostelgeschichte. Jesus sagt ja dann zu Zacchaeus, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Also auch Zacchaeus durfte diese Chance ergreifen. Und auch an anderer Stelle in Apostelgeschichte 16, da kommen wir noch dazu, sagt Paulus dann zum Gefängnisaufseher, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet, du und dein Haus. Eine große Chance durch eine Veränderung. Und für die Jünger, und ich denke, das ist die Mehrheit von uns hier, wir würden uns wahrscheinlich eher mit den Jüngern identifizieren, da sagt Jesus im gleichen Kapitel, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder. Sie sind schon weiß zur Ernte. Sie waren einkaufen, wo auch immer, Lidl, Aldi, nein, bestimmt nicht, irgendein Dorfladen oder vielleicht direkt beim Bauern. Und sie kamen mit dem Essen zurück und sagen, Jesus, hier, iss. Und Jesus sagt, ich bin schon satt. Ja, wie, du bist schon satt? Ja, meine Speise ist, dass ich den Willen meines Vaters tue. Jesus, durch dieses Gespräch mit dieser Frau, das hat ihn nicht müde und ausgelaugt und fertig gemacht, sodass er jetzt erstmal eine Stunde Pause braucht und natürlich Kalorien. Nein, er war innerlich satt, weil er konnte jetzt den Willen seines Vaters tun. Und dann spricht er weiter zu den Jüngern, schaut auf die Felder, sie sind reif zur Ernte. Schaut nicht den Menschen, schaut nicht das Äußere an, schaut tiefer, schaut diese Samariter an. Ein ganzes Dorf ist gekommen, weil sie hungrig sind nach der Wahrheit. Sie warten wirklich auf den Messias, reif zur Ernte. Schaut, sie sind schon weiß zur Ernte. Und das ist die Speise. Ich weiß nicht, ob wir die Erfahrung oft machen. Ich mache sie zugegebenerweise viel zu selten. Aber wenn man wirklich ein Gespräch mit jemandem über Jesus führen kann, und das macht einen innerlich wirklich froh und satt. Und diese Erfahrung hat Jesus hier gemacht. Die hat er laufend gehabt. Und das gibt er seinen Jüngern weiter. Auch diesen Blick für die Chance. Hebt eure Augen auf und seht auf die Felder. Sie sind schon weiß zur Ernte. Also meine Frage an dich, an uns. Wo gibt dir Gott Chancen zu Veränderungen? Jetzt und heute, in dieser besonderen Zeit. Darfst selber darüber nachdenken und dir eine Antwort geben. Vielleicht nicht sofort, aber bete drum. Wo schenkt uns auch Gott als Gemeinde Chancen zu Veränderungen, damit die Ernte eingebracht werden kann. Dürfen wir auch als Gebet bewegen, dass wir ja in besonderen Zeiten ganz besonders auch Ausschau halten nach Chancen, wo Gottes Wille getan werden kann, wo die Ernte eingebracht werden kann, wo Menschen verändert werden können durch Jesus Christus, nicht durch uns. Also Veränderungen sind immer auch Chancen. Punkt 1 war das. Heute gibt es Punkt 1, 2, 3, ausnahmsweise. Veränderungen geschehen auch dort, wo wir Gottes Wirken folgen. Ein kleiner Text dazu aus Apostelgeschichte 10, die Verse 47 und 48. Apostelgeschichte 10, Verse 47 und 48. Es geht hier um die Bekehrung des Cornelius, des römischen Hauptmanns. Das ganze Kapitel 10 im Wesentlichen handelt darum, kannst du zu Hause nachlesen. Hier spricht Petrus dann zu den Menschen in dem Raum: Wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern? Jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitten hin noch einige Tage bei ihnen. Lektion Nummer 2, die Petrus lernen muss. Wir haben ja in Johannes 4 gelesen, die Jünger mussten lernen, dass Gott nicht nur sie als das Volk Gottes, als die Juden, als das reine Israel liebt. Nicht nur für sie ist Jesus Christus gekommen, sondern auch für die Samariter, für das Mischvolk, für die nicht ganz echten Israeliten oder die sie vielleicht auch überhaupt nicht mehr als Israeliten betrachtet haben. Hier zeigt Gott ihnen noch mehr, den Jüngern, und ganz besonders Petrus hier. Und das ist jetzt ein harter Brocken für Petrus. Jesus Christus ist ja selber leibhaftig nicht mehr da, aber wir haben ja in den letzten Wochen viel über den Heiligen Geist gehört, den er gesandt hat als Hilfe, als Anwalt, als Ratgeber. Und dieser Heilige Geist, der macht jetzt seinen Job, sage ich mal so ganz salopp. Weil das so ein großer Brocken ist für Petrus und Petrus niemals das freiwillig machen würde, muss Gott zu ihm ganz auf eine besondere Weise reden. Wir lesen, Petrus erholt sich da in Joppe und einige Tage und betet und er hat eine Erscheinung. Und selbst da, also ich weiß nicht, wer hatte schon von uns eine Erscheinung, also nicht nur einen Traum, sondern eine Vision, nicht nachts im Traum, sondern tagsüber, es war tagsüber so, dass sie so lebendig ist, so echt. Ich hatte sie noch nicht, also Petrus hatte sie. Und da sieht er etwas, was ihm als jüdischen Gläubigen, was für ihn ein No-Go ist. Da kommt ein Tuch herabgelassen vom Himmel und da sind alle möglichen unreinen Tiere. Kannst du im dritten Buch Mose nachlesen, welche alle dazugehören, in diesem Tuch. Und Petrus bekommt den Auftrag: Petrus, nimm, schlachte und iss. Petrus, eine Erscheinung, wie gesagt, es ist eine übernatürliche Erscheinung. Petrus sagt: Herr, ich kann das nicht. Ich habe das nie gemacht. Ich halte mich an dein Gesetz. Kann ich nicht machen. Nochmal das Gleiche und dann hört er die Stimme Gottes. Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für unrein. Und Petrus brauchte diese übernatürliche Erscheinung, um vorbereitet zu sein auf das, was dann kommt. Da kommen ein paar Leute und rufen ihn, er soll bitte mitkommen. Und er nimmt einige mit sich und sie gehen zu diesem Hauptmann, zum römischen Hauptmann. Wieder ein No-Go für einen frommen Juden, in das Haus eines Nicht-Juden, eines Heiden einzugehen und da Gemeinschaft zu haben. Richtige Gemeinschaft. Und Petrus weiß, diese Veränderung ist direkt von Gott. Dieses Wirken ist direkt von Gott. Und dann, noch während der Predigt lesen wir, fällt der Heilige Geist auf die Menschen. Die waren alle vorbereitet. Es war nicht nur Cornelius, Es ist schon interessant. Er selber war fromm, auch als Römer. Wir lesen nicht, dass er zum jüdischen Glauben übergetreten ist, aber er hat den Gott Israels angebetet und er hat versucht, fromm zu leben und regelmäßig zu beten und Almosen zu geben, also Gutes zu tun. Und Gott sieht das. Und seine Leute im Haus, die waren dann genauso, das hat sich da abgefärbt. Deswegen lesen wir, nicht auf ihn kam der Heilige Geist, sondern auf die ganze Mannschaft, die da zusammen war. Das heißt, er war nicht nur privat fromm, sondern er hat ganz klar gesagt, so in meinem Haus läuft das so und so. In meinem Haushalt, das war mit Sicherheit kein kleiner Haushalt, so und so, das und das machen wir und das machen wir nicht. Wir wollen gottesfürchtig leben und die waren alle innerlich vorbereitet und das heißt, der Heilige Geist fällt wie zu Pfingsten und Petrus tut hier etwas ganz Spontanes. Sollen wir jetzt noch hier bleiben und 3 Wochen einen Taufkurs machen? Die haben ja keine Ahnung vom Evangelium. Nein, Petrus macht hier etwas ganz Spontanes und sagt, sie haben den Heiligen Geist empfangen und wir lassen sie jetzt taufen. Und er lässt sie taufen, das heißt nicht, dass er sie selber getauft hat, weil er weiß, Gott ist hier am Wirken. Und das ist jetzt dran. Weil Petrus Gott am Wirken sah, wusste er, dass es jetzt dran war. Es war dran zu handeln und nicht zu diskutieren, kein Zweifeln, ob die Bekehrung echt ist, keine mehrwöchigen Kurse, sondern Taufe. Das ist sicherlich nicht immer angebracht, aber wir wissen, auch in unserer Gemeinde gab es schon Taufen in der Badewanne, spontan, und das möchte ich jetzt in diese Kategorie mal einordnen. Ja, wir dürfen als Einzelne, aber auch als Gemeinde dürfen wir Gottes Wirken folgen. Wenn wir sehen, Gott ist am Wirken, dann gibt es Zeiten, da ist keine Zeit zu diskutieren, sollen wir jetzt noch irgendwie rufen, den Papst, nein, den rufen wir ja sowieso nicht, aber unsere Vorsteher und das mit ihnen besprechen. Nein, Petrus handelt hier tatsächlich im Willen Gottes und spontan, aber im Willen Gottes. Und da entsteht sozusagen die erste heidnische Gemeinde im Haus des Cornelius. Gerade in Zeiten großer Veränderungen kann es sein, dass solche Reaktionen nötig sind. Und du und ich, wir dürfen beten, dürfen schauen, was ist von Gott her dran, wo ist Gott am Wirken und was ist unser Part dran. Es liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, aber trotzdem rückblickend bin ich überzeugt, dass die Reaktion der Gemeinde Jesu, nicht nur unserer, in der sogenannten Flüchtlingskrise richtig war. Da nicht groß zu diskutieren, sondern Menschen anzunehmen und auch vielleicht würden wir es heute sagen, vielleicht der eine oder andere zu schnell zu taufen. Gott weiß es. Aber es gibt Zeiten, da dürfen wir uns dran anklinken an das, wo Gott wirkt und wie er wirkt. Und ja, das sind gerade Zeiten der Veränderungen. Das war, was Petrus lernen musste. Ich lasse das auch als Frage an dich und mich. Wo wirkt Gott in deinem und meinem Leben? Wo wirkt Gott bei uns als Gemeinde? Und wo weltweit, wo gilt es, sich dran zu hängen? Also Veränderungen, weil Gott wirkt. Gottes Wirken folgen. Und als letztes, Veränderungen, die dazu führen, dass man Altes lässt und Neues wagt. Wir lesen einen Text dazu in Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 10. Apostelgeschichte 16, Verse 6 bis 10. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich nach Mysien näherten, versuchten sie, nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien bis in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst und durch uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Das ist schon eine etwas seltsame Bibelstelle. Ich weiß nicht, wer schon am Predigen war oder am Evangelisieren und dann merkt, das ist irgendwie gar nicht dran. Also hier steht es ganz wörtlich, der Heilige Geist hinderte sie daran, da das Wort Gottes zu verkündigen in der Provinz Asien. Ich meine, die waren auch schon da. Der Heilige Geist hindert Paulus und sein Team am Evangelisieren. Schon etwas seltsam, aber er hindert sie nicht daran, weil Gott nicht möchte, dass Menschen die Botschaft Gottes hören, sondern weil Gott für Paulus und sein Team einen besseren Plan hatte, nämlich, dass das Wort Gottes, das Evangelium, so schnell wie möglich zu uns nach Europa rüberkommt, damit du und ich und unsere Vorfahren nicht erst irgendwann viel, viel später, sondern so früh wie möglich das Wort Gottes hören und Gemeinden entstehen. Und dazu, ja, das war sozusagen der letzte Schritt in diesem, ja, in dieser verändernden Macht des Evangeliums, die Gott hier seinen Jüngern gehen lässt, in diesem Fall den Apostel und Missionar Paulus, dass er ihnen zeigt, ganz, ganz gezielt zeigt, wohin sie gehen sollen und wohin sie sich verändern sollen. So, sie sollen das Alte zurücklassen. Paulus war ja sehr lange, hat darum gekämpft, doch noch sein jüdisches Volk zu überzeugen. Auch wenn Petrus hier schon zu Cornelius gepredigt hat und da eine Hausgemeinde entstanden ist, Paulus sah seinen Auftrag erstmal doch als ganz frommer Jude oder Israelit, seinem Volk die Botschaft zu bringen und hat sie versucht zu überzeugen. Und jetzt kriegt er den Auftrag von Gott ganz klar, geh hinüber nach Europa, nach Mazedonien und predige dort. Nun, wenn jemand weiß, wie es dann weitergeht in Apostelgeschichte 16, sie setzen über nach Philippi und wer wird da als erstes gläubig, weiß das jemand? Oh, wir haben hier gute Bibelkenner. Es ist nicht ein Haushalt, doch es ist in gewisser Weise ein Haushalt. Es ist wieder eine Frau, eine Geschäftsfrau. Vielleicht weiß Hansi deswegen das so gut. Eine Kollegin. Sie lernen sie am Fluss kennen, sie predigen, sie erklären ihr das Wort Gottes und sie nimmt das Wort an und wird sozusagen die erste Christin dort mit ihrem ganzen Haus. So, das kommt aber nicht gut an dort in der Stadt. Wir wissen, wie es weitergeht. Es gefällt nicht allen, nachdem einige Dinge passieren und Paulus und seine Kollegen, seine Brüder oder mit seinem Team, sie landen im Gefängnis. Sie landen im Gefängnis und auch da lernen sie, dass Gott durch diese Veränderung wirken kann. Nämlich da wird dieser Gefängnisaufseher, von dem wir schon gehört haben, der wird gläubig durch eine ganz gewaltige Veränderung, nämlich ein Erdbeben und für ihn nicht nur eine bedrohliche, sondern fast eine verzweifelte Situation. Er will sich nämlich umbringen, weil er weiß, wenn Gefangene fliehen können, dann ist er dran, dann ist es ein Todesurteil. Und er will sich das Leben nehmen und Paulus fordert ihn auf, das sein zu lassen und erklärt ihm das Evangelium und er wird auch gläubig mit seinem ganzen Haus und sie lassen sich taufen. Auch da entsteht eine Hausgemeinde. Also hier geht Gott ganz ungewöhnliche Wege mit seinen Leuten. Paulus muss erkennen, die Zeit, wo er dachte, sein Auftrag ist es ganz besonders seinem Volk, den Juden, auch wenn er diesen Schmerz bis zum Lebensende hat und dieses Bedürfnis, und diesen doch diesen Auftrag, das hat er auch immer wieder versucht. Das ist, Gott sagt zu ihm, das ist okay, lass es sein jetzt, ich habe etwas Neues für dich. Und Paulus wird bekannt als der Apostel der Heiden, der uns sozusagen in Europa das Evangelium gebracht hat. Etwas Neues entsteht, ohne dem wir, du und ich, hier nicht da wären. Ja, wo ist es heute für dich dran, Neues zu wagen? Oder für uns als Gemeinde, Neues zu wagen? Gut, wir haben in der jetzigen Zeit, haben wir die Online-Gottesdienste einführen müssen, entdeckt. Einige Gemeinden machen das immer noch, machen weiter, bauen das auf. Digitalisierung sicherlich ganz gut, wenn wir als Gemeinde auch diesen sozusagen diesen Bereich nutzen. Aber das ersetzt natürlich nicht unsere Zusammenkünfte. Nicht die Gemeinschaft, die laut der Bibel ist, da wo zwei oder drei im Namen Jesu zusammen sind. Nämlich auch körperlich, nicht nur übers Internet. Da ist er mitten unter ihnen. Ja, wir dürfen Gott fragen und auch uns von Gott führen lassen. Neues entdecken, Neues beginnen, weil Gott es so führt. Und warum dürfen wir das? Weil die Apostelgeschichte nicht zu Ende ist. Das letzte Mal, als Hansi gepredigt hat, hat er ja einiges aus der Apostelgeschichte genannt. Und die Apostelgeschichte endet so, kannst nachlesen, Kapitel 28. Paulus aber blieb 2 Jahre in einer eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Punkt. Die anderen Bücher haben alle irgendwie einen Schluss. Und wir wissen ja, das Evangelium, das heilige Evangelium, das uns überliefert wurde, das ist unveränderbar. Da gibt es keine Änderung, das wird sich auch nicht verändern. Die Lehre von Jesus Christus und auch die Gebote Gottes, die sind unveränderlich. Aber Gottes Geschichte mit dir und mir, mit seiner Gemeinde, die in der Apostelgeschichte angefangen hast, die geht weiter, durch dich und durch mich. Und das, ich denke, das ist der Grund, warum die Apostelgeschichte ein offenes Ende hat, das Buch der Apostelgeschichte. Weil du und ich, wir dürfen uns da einreihen und da weitermachen als seine Jünger. Und ja, das ist natürlich immer spannend, wie es auch in der Apostelgeschichte war. Also unser Indienmissionar von der Intermission, Rudi Stebner, er war ja auch schon hier. Er ist Ingenieur und normalerweise wäre er jetzt in Indien, aber wegen Corona ist er noch hier. Das letzte Mal, als er einen Visumantrag gemacht hat, dann gab es ein längeres Gespräch in der Botschaft und der Botschafter, der wusste bestens Bescheid über ihn und den Hintergrund und über unsere Partnerorganisation, dass sie christliche Arbeit machen, dass sie auch predigen. Und dann meinte er, naja, das ist, findet er super, dass er als deutscher Ingenieur in Indien helfen will. Das findet er gut, aber was er nicht gut findet, dass es immer christlich sein muss, dass der Glaube dann eine Rolle spielen muss. Ja, und dann kamen sie ins Gespräch und Rudi sagt, naja, ich bin nun mal Christ. Ja, das bin ich. Ich kann das ja nicht verleugnen. Wenn sie Hindu sind, dann sind sie auch Hindu. Das können sie auch nicht verleugnen. Kamen sie auf Jesus und Paulus zu sprechen und dann sagte der Botschafter, naja, gegen Jesus hat er nichts. Weil Jesus ja auch nicht außerhalb von Israel gepredigt hat. Aber gegen Paulus hat er schon was, weil Paulus halt überall gegangen ist und gepredigt hat. Das mögen die nicht. Aber eigentlich hat Paulus ja nichts anderes gemacht, als das, was Jesus gesagt hat, umgesetzt. Jesus sagte, geht hin in alle Welt und predigt. Das Gebot gab er seinen Jüngern, dir und mir. Paulus hat es umgesetzt. Und auch wenn es nicht bei allen gut ankommt, das ist und bleibt unser Auftrag. Geht hin in alle Welt. Ja, der Unterschied vielleicht zur ersten Gemeinde, du sagst ja, okay, die heutige Krise, die ist anders. Damals war die Gemeinde am Anfang, die ganze Welt stand offen für das Evangelium, es galt es zu erobern. Jetzt, viele sind vielleicht etwas fast paralysiert durch die Angst. Ja, wir sind in der Endzeit und so weiter, ist eine andere Zeit. Das ist richtig, es ist eine andere Zeit. Aber auch damals ging die erste Gemeinde keinen rosigen Zeiten entgegen, sondern Zeiten der Verfolgung. Aber trotzdem hat das Evangelium Kraft gehabt und die Gemeinde wuchs. Und ich denke, heute ist es genauso. Wenn du denkst, die Krise ist völlig anders, ja, wir warten jetzt auf die Wiederkunft von Jesus und doch wissen wir und glauben, dass auch diese Zeit eine Zeit ist, wo das Evangelium sich ausbreiten kann, gerade zu Menschen, die vielleicht jetzt durch die Krise ins Fragen gekommen sind und nicht ein- und auswissen oder verunsichert sind. Gott wirkt auch heute, auch in dieser Zeit großer Veränderungen. Deshalb dürfen wir Chancen erkennen, als Einzelne und auch als Gemeinde. Ganz praktisch Chancen erkennen und sie wahrnehmen, Gottes Wirken folgen und auch Altes lassen und Neues wagen, wenn es dran ist. Lass uns das jetzt auch im Gebet bewegen. Lass uns aufstehen und gemeinsam beten. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, wir preisen dich für dein Wort, Jesus. Danke, Herr. Du bist der Herr, Jesus. Wir beten dich an, Herr. Danke, Jesus, Herr. Halleluja, Jesus. Wir beten dich an und preisen dich, Jesus, Herr. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Wir beten dich an, Jesus. Danke, Jesus. Jesus Christus, wir beten dich an. Du bist aller Anbetung würdig und wert, Jesus. Du hast uns erlöst, Herr, und hast uns berufen, hast uns zu deinen Kindern und Jüngern gemacht, zu Königskindern, Jesus. Du hast uns auch beauftragt, dein Werk weiter zu führen, Jesus, dein Evangelium zu predigen, Herr, dein Reich zu bauen, als Einzelne, aber auch als Gemeinde, Jesus. Und auch in dieser besonderen Zeit, die eine Krise ist und auch ganz klar eine ist, Herr, dürfen wir damit rechnen, dass du dich nicht verändert hast, Herr, dass du auch in dieser Zeit uns Chancen gibst, Jesus, dass du am Wirken bist, Herr, und uns auch neue Wege zeigst, die wir gehen dürfen, Jesus, als Einzelne, aber auch als Gemeinde. Danke dir von ganzem Herzen, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du treu bist und dass wir deine Treue jeden Tag erfahren dürfen, Jesus. Und so bitte ich dich, dass du meine Geschwister segnest, jeden Einzelnen, Jesus. Und wo Fragen sind, wo Ängste sind, wo Unsicherheit ist, Jesus, nimm es weg und zeige uns deinen Weg. Sprich zu uns, wie du damals zu deinen Jüngern gesprochen hast, zu Menschen wie Petrus, zu Paulus, zu dieser Frau in Samarien, Jesus, zu Cornelius, zu Lydia, Jesus Christus, zu diesem Kerkermeister oder Gefängnisaufseher. Danke, Herr, dass du dich nicht verändert hast. Wir preisen deinen Namen, Jesus, Herr. Danke, Jesus. Ich möchte dich jetzt noch in einem Lied anbeten, Jesus. Danke, Herr, von ganzem Herzen, Jesus.